Sind wir heute krank, nehmen wir eine Tablette ein, lassen uns vom Arzt eine Spritze geben oder gehen direkt ins Krankenhaus. Wir haben alle Möglichkeiten einer wissenschaftsbasierten Medizin. Doch was machte man im alten Orient, wenn man Schnupfen hatte, einem der Bauch zwickte oder die Haut juckte? Wir folgen heute der fiktiven Kranken- und Heilungsgeschichte eines Mannes namens Amel Marduk aus dem Babylon des 8. Jahrhunderts vor Christus. Auch wenn die Rahmenhandlung erfunden ist, sind sämtliche darin genannten Heilmethoden in allen Details durch altorientalische Textquellen belegt. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Dr. Hannes Leonhardt, Dr. Janine Wende, Clemens Vogt und Jonathan Hempel. Diese Folge basiert auf einem Skript von Dr. Erik Schmidtchen von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, einem Spezialisten für Keilschriftmedizin. Herzlich willkommen!
Auf mich, den schwer Erschöpften, kam schwächende Krankheit zu. Die Dämonen kamen gemeinsam heran. Meine Nackensehne lähmten sie, machten schlaff meinen Hals. Meine Brust schlugen sie. Meinen Rücken griffen sie an und ließen mich zittern. In meinem Bauch entfachten sie ein Feuer. Meine Eingeweide zerwühlten sie. Mit Husten und Schleim infizierten sie meine Lungen. Sie infizierten meine Glieder und ließen meinen Leib beben. Meine hohe Gestalt zerstörten sie wie eine Mauer. Meinen kräftigen Körper warfen sie um wie Schilf. Meinen ganzen Leib erfasste Schlaffheit. Lähmung überfiel meinen Körper.
Dies ist nur ein Ausschnitt aus der längsten uns bekannten Schilderung einer Leidensgeschichte, die sich in einer berühmten mesopotamischen Dichtung findet. Diese Dichtung mit dem Titel »Ich will preisen den Herrn der Weisheit« wird in der modernen Forschung oft mit dem biblischen Buch Hiob verglichen. Als Ursache der Krankheit wird hier die Abkehr des Gottes Marduk vom Gläubigen dargestellt, dessen erneute Zuwendung allein Heilung bringen kann. Krankheiten und ihre Heilung sind das Thema zahlreicher mesopotamischer Keilschrifttexte. Briefe berichten von Kranken, von Ärzten, die sie zu heilen versuchen, und von Pilgerfahrten zur Heilgöttin in die Stadt Isin. Beschwörungen versuchen, Krankheiten durch Magie zu heilen. Diagnosehandbücher, Rezeptsammlungen und Listen von Pflanzen und Steinen dienten den Heilkundigen als Nachschlagewerke. Die Erfahrung des Krankseins, ob kleines Zipperlein oder schwerwiegendes Gebrechen, bedeutete auch in Mesopotamien eine Zäsur des täglichen Lebens. Heute wollen wir uns in die fiktive Figur eines Mannes namens Amel Marduk hineinversetzen. Wir begleiten ihn über eine Woche hinweg auf seinem Weg durch Krankheit und Heilung bis hin zur Genesung. Amel Marduk lebt mit seiner Familie im Babylon des 8. Jahrhunderts vor Christus, einer Epoche, in der Babylonien unter der Vorherrschaft der Assyrer steht. Die Zeit ist geprägt von politischen Spannungen und militärischen Auseinandersetzungen. Für Amel Marduk selbst stellen diese Konflikte jedoch zunächst keine unmittelbare Bedrohung dar. Denn er ist eigenständiger Unternehmer und Angestellter des Palastes, zuständig für die Verwaltung von Dattelpalmenplantagen sowie für die Verzeilung und den Vertrieb von Dattelpalmenprodukten. Als solcher ist er politisch unauffällig und hat einen sicheren und angesehenen Posten bei einem der wichtigsten Arbeitgeber des Landes.
Tag 1. Die Leiden des Amel Marduk. Das Leben könnte so schön sein, würde ich doch nur das Essen bei mir behalten können und mein Bauch nicht so schmerzen, denkt sich Amel Marduk, während er sich auf seinem Schlaflager wieder umdreht. 2 Tage geht es ihm nun schon schlecht. Auch wenn seine Frau zunächst noch gewitzelt hatte, er könne ein wenig um die Leibesmitte abnehmen, wächst auch ihre Sorge um das leibliche Wohl ihres Gatten von Tag zu Tag. Zumal er die Aufsicht der Gastarbeiter für die Dattelernte der umliegenden Plantagen abermals seinen Gehilfen überlassen musste, dabei war die Ernte doch schon in vollem Gange. Aber es half nichts. Den örtlichen Assu-Therapeuten hatte er gestern zu sich bestellt, Kalab Gula, ein geldgieriger, aber beflissener Mann mit gutem Ruf in der Umgebung. Dieser hatte ihn gründlich untersucht und nach Art und Dauer seiner Beschwerden befragt. »Mein Bauch schmerzt fortwährend«, hatte Amel Marduk gesagt. »Seit 2 Tagen fühle ich mich erschöpft, komme aber nicht zur Ruhe. Auch ist mir, als müsste ich mich ständig erbrechen, doch es kommt kaum etwas raus. Kalabgula hatte daraufhin den Bauch genauer untersucht, abgehört und abgetastet. Keine erhöhte Temperatur, aber eine auffällige Schwellung hatte er festgestellt und gefragt, ob Amel Marduk in den letzten Tagen verdorbenes Essen zu sich genommen habe. Gerade in der heißen Jahreszeit könnte Nahrung schnell verderben. »Alles bei uns ist frisch und zeitnah zubereitet«, hatte sich Amel Marduk empört. »Das war kein Vorwurf«, beruhigte ihn Kalabgula. »Ich möchte nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Aber ich glaube, ich weiß nun, in welche Richtung die Behandlung gehen sollte. Ich werde das noch mit meinen Texten abgleichen. Vermutlich können wir morgen beginnen, da keine seltenen Zutaten nötig sind. Achte nur darauf, morgens nichts zu essen. Und darauf, dass erstklassiges Bier bereitsteht.« »Nichts essen? Als könnte ich was bei mir behalten«, dachte Amel Marduk, war aber dennoch sichtlich beruhigt. Doch nun, einen Tag später, fühlte er sich schwächer. Er hatte am Abend kaum etwas zu sich nehmen können und ein leichtes Fieber schien sich seiner bemächtigt zu haben. Auch hatte er Darmwinde bekommen, obwohl er keine Zwiebeln gegessen hatte. Ob dies die Behandlung beeinträchtigen könnte? Um diese unseligen Dinge streifen Amel Marduks Gedanken, als auch schon einer seiner Diener eintritt und den Therapeuten ankündigt. Zunächst erkundigt sich Kalabgula nach dem Befinden des Patienten, bemerkt jedoch sofort dessen Schwäche. »Auch das Fieber und die Winde sollten wir im Auge behalten«, sagt er, nachdem Amel Marduk seine neuesten Beschwerden geschildert hat. Kalabgula holt mehrere Beutel aus seinem mitgeführten Kasten, legt sie auf den Boden und öffnet zwei davon. »Knoblauch und schwarzer Kümmel«, erklärt er, während er den Knoblauch schält und mit dem Kümmel in einer hölzernen Schale zermahlt. »Habt ihr das Bier?« Amel Marduk nickt seinem Diener zu, der einen Tonkrug besten Gerstenbieres bringt. Kalabgula gibt die Zutaten hinein, rührt die überriechende Mischung um und schenkt einen kleinen Becher ein. »Bis zum Abend sollst du nur hiervon trinken. Das beruhigt den Bauch. Am Abend leichte Kost, um zu sehen, ob sie drin bleibt. Ich komme morgen wieder, um nach dir zu sehen. Wegen Fieber und Winden würde ich, falls du einverstanden bist, einen Diener weitere Zutaten für morgen besorgen lassen.« »Auf meine Kosten«, denkt Amel Marduk, nickt aber verhalten, denn ihm schwindelt bereits nach dem ersten Schluck der Arznei.
Tag 2. Die Behandlung durch den Asu-Therapeuten. Als Amel Marduk am nächsten Morgen erwacht, fühlt er sich elend. Zwar hatten die Bauchschmerzen am Abend noch kurz nachgelassen, doch waren sie nachts umso heftiger wieder eingetreten und hatten ihm eine schlaflose Nacht beschert. Zu seiner Erleichterung meldet sich der Therapeut Kalabgula schon am frühen Vormittag an und wird abermals von seinem Diener in den nun von seinem normalen Schlaflager abgetrennten Ruhebereich eingelassen. Mit Sorge betrachtet er Amel Marduk und nickt beiläufig. »Das dachte ich mir. Dein Leiden hat sich ausgebreitet«, stellt er fest, und lässt den Diener die am Vormittag besorgten Materialien bringen, während er seinen Patienten abermals untersucht. »Es gibt eine Krankheitsquelle in dir, wobei ich immer noch verdorbenes Essen vermute.« Er begutachtet die herbeigebrachten Arzneimittel. Alraune, erstklassiges Bier, frisch gepresstes Sesamöl, Tamarinde. »Nicht ganz billig, aber es zahlt ja der Kunde«, denkt er. »Essig, Wacholder und Heilwurz.« Er nickt abermals und holt noch einige Dinge aus seinen eigenen Beständen, da diese häufig nicht verkauft werden. Imchur-Eschra-Pflanze sowie Blätter des Libaru-Baums und des Mönchspfeffers. »Alles da«, stellt Kalabgula fest und macht sich an die Zubereitung. »Wir müssen das, was dich quält, herausholen. Auf die eine oder auf die andere Weise«, sagt er und zerstößt die Imchur-Eschra-Pflanze und die Alraune, letztere natürlich nur in kleinen Maßen. Er mischt diese mit Bier und gibt es Amel Marduk zu trinken, der fast brechen muss. Nun reicht der Therapeut ihm das Öl und nickt ihm munter zu. »Ich soll Öl trinken?«, fragt Amel Marduk entsetzt. »Aber ja, das wird die Eingeweide anregen für das, was da noch kommt.« »Eine üble Erfahrung«, denkt sich der Arme. »Ich werde eine Weihgabe in Auftrag geben, wenn das hier vorbei ist und ich noch stehen kann.« Nun heißt es warten, während Kalabgula die Tamarinde auspresst, diese in einem kleinen Schälchen über einer Flamme erhitzt und ihren Saft mit Essig vermengt. Er holt einen kleinen bronzenen Trichter aus seinem Beutel und lässt den Diener Wasser aufwärmen. »Bitte«, Zieh dein Gewandtuch und beug dich nach vorne, fordert er seinen Patienten freundlich auf, der daraufhin ungläubig schaut. Es ist notwendig. Für das Erbrechen des Verdorbenen ist zu viel Zeit vergangen, erwidert Kalab Gula ernst und mit Nachdruck. Amil Marduk säuft und entspricht der Anweisung, woraufhin der Therapeut den Trichter ansetzt und die warme Tamarinde-Essig-Mixtur einfüllt. Für den weiteren Verlauf dieses Teils der Behandlung von Amil Marduk wollen wir ihm jedoch etwas Privatsphäre gönnen. Wir kommen einige Zeit später wieder hinzu, als Kalab Gula die wunden Stellen Amil Marduks mit Lederwickeln versorgt. Er bestreicht sie mit zerstoßenen und fettvermengten Wacholder, Heilwurz, Libaru-Blättern und Mönchspfeffer. Der Therapeut empfiehlt ihm nun Ruhe. Aufgrund der langanhaltenden Leiden sei es aber auch ratsam, sich anderweitig abzusichern. Ob er einen Beschwörer kenne, fragt Kalab Gula, denn dieser könnte bekanntlich tiefer liegende Ursachen für sein Leiden ergründen. Über mehr als die Bekämpfung der Symptome komme er selber bei dieser Art des Leidens nicht hinaus. Natürlich kenne er durch seine Stellung am Palast einige Beschwörer, erwidert Amil Marduk, und leisten könne er sie sich auch. Tatsächlich ist der Beschwörer Manu Ki'ea vom Hofe ein guter Bekannter. Nun, das ist gut, sagt der Therapeut. Ich werde morgen abermals nach dir schauen und weitere Arzneien für die Beruhigung des Bauches mitbringen. Kraftlos bleibt Amil Marduk zurück und denkt nach. Ist wirklich ein Beschwörer nötig? Bedeutet das womöglich einen Bruch mit seinem Gott, den Familiengöttern oder dem Stadtgott? Auch wenn er nicht immer übermäßig eifrig im persönlichen Kult zu Werke geht, achtet er doch die Götter, bezahlt seine Abgaben und lässt bei Anlässen Weihgaben stiften. Oder ist es schlimmer? Ein Unterweltdämon? Ein ruheloser Geist oder eine Verwünschung? Hat er Feinde? Seines Erachtens steht er mit den meisten am Hofe auf gutem Fuße. Er besitzt eine gute, aber keine überambitionierte Position. Dann der schlimmste Gedanke. Hat er unbewusst Schuld auf sich geladen und damit einen göttlichen Eid gebrochen? Er ruft seinen Diener und diktiert ihm eine Nachricht an den Beschwörer Manu Ki'er. Der Gott Ea möge dich bewahren und wohl sei er dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich weiß, wie viel Verantwortung du am Hof trägst. Mich jedoch plagt ein Leiden. Mein Bauch ist geschwollen, ich breche ständig und meine Kräfte schwinden. Den Therapeuten Kalab Gula habe ich holen lassen, aber er konnte mir auch nur wenig Linderung verschaffen. Als angesehener Beschwörer und alter Freund hoffe ich auf deine Hilfe oder eine Empfehlung. Bitte lass mich nicht warten, ich werde es dir vergelten. Nachdem der Bote gegangen ist, fällt er erschöpft in einen tiefen Schlaf.
Tag 3. Der Besuch des Beschwörers. Der Schlaf währt jedoch nur bis kurz vor Morgengrauen. Nun zwickt Amil Marduk wieder der Bauch und sein ganzer Körper ist in Unruhe. Auch die Reste des magenberuhigenden Knoblauch-Kümmel-Biergebräus, welches er versucht am Morgen zu trinken, helfen nicht, denn vor allem der Knoblauchgeruch stößt ihn ab. Auch nagt das Unwissen an ihm. Was könnte er womöglich getan oder auch nicht getan haben, um seinen Schutzgott gegen ihn aufzubringen oder zumindest untätig gegenüber seinem Leiden zu verbleiben? Am frühen Vormittag eilt jedoch ein Diener herbei und kündigt das Eintreffen eines fein gekleideten Würdenträgers an. Das ist er, denkt Amil Marduk, und schon jetzt fühlt er sich etwas erleichtert. Das ist Manu Ki'ea, ein Beschwörer vom Königshof. Bringt ihn schnell herein, heischt er einen Diener an. Shulmu, wohl sei dir, mein Freund, spricht der eingetretene Manu Ki'ea, sichtlich erfreut, aber auch besorgt, als er seinen Freund sieht. Amil Marduk antwortet ihm, wie geht es dir? Laufen die Geschäfte gut? Ist die Familie wohlauf? Alles bestens, erwidert der Beschwörer, aber lass uns keine Zeit verlieren. Ich habe mir deine Nachricht durch den Kopf gehen lassen und die Anzeichen klingen beunruhigend bekannt. Sofort sind mir Stellen aus dem Diagnosehandbuch in den Sinn gekommen. Auch wenn ich es mittlerweile auswendig gelernt habe, habe ich mir die entsprechenden Stellen heute Morgen noch einmal vortragen lassen, denn meine Augen sind nicht mehr die besten. Wie auch immer, lass mich dich erstmal genauer betrachten und erzähl mir genau, wie es dir in den vergangenen Tagen ergangen ist. Amil Marduk kommt der Aufforderung des Beschwörers nach und teilt ihm alles über sein Leiden und dessen Verlauf mit. Währenddessen untersucht Manu Ki'ea ihn von Kopf bis Fuß genau. Was hat der Therapeut gesagt? Ich tippe auf verdorbenes Essen. Amil Marduk nickt ihm zu. Das würde ich auch erst annehmen, nur der Verlauf und die Entwicklung der Anzeichen könnten auch auf etwas anderes hinweisen. Die anhaltenden Bauchschmerzen, das mal mehr, mal weniger ergiebige Erbrechen, die Schwellung des Bauchraumes, Unruhe und schließlich das Fieber. Und du mochtest den Knoblauch nicht. Auch das kann ein Indiz sein. Ich muss dich jetzt im Vertrauen fragen. Hast du dir etwas zu Schulden kommen lassen? Ich frage das nicht anklagend, aber die Zeichen könnten auf einen Eidbruch hinweisen. Ein solcher beraubt einen Menschen des göttlichen Schutzes, kann ihn sogar dem Zorn der Götter aussetzen. Fällt dir da irgendetwas ein? Vielleicht etwas, das indirekt dazu geführt haben könnte? So etwas hat Amel Marduk befürchtet. Seine Gedanken rasen, um sich zu erinnern. Nein, ich glaube nicht. Könnte es sein? Ich habe vor etwa 10 Tagen an einen Mittelsmann aus dem Süden Datteln, Seile, Netze und andere Dinge, etwa Bauholz und Metalle, verkauft. Ist dir der Mittelsmann gut bekannt? Wirft Manukeer ein. Weißt du, wer die Käufer sind? Nicht, dass du unwissentlich die anti-assyrischen Aufständischen im Süden beliefert und damit deinen Eid gegen den assyrischen König gebrochen hast. Amel Marduk richtet seinen Blick auf den Boden. Aber der Mittelsmann ist mir vom Oberverwalter anempfohlen worden, wenn auch im Privaten, erwidert er. Der Beschwörer überlegt kurz. Ich will nicht schlecht vom Oberverwalter sprechen. Reden wir lieber darüber, wie wir dir helfen können. Eine Schuld will ich dir nicht zuweisen, aber so geht das nicht. Wir müssen die Götter auf deine Seite bringen, was nur durch ein Ritual funktioniert, das dich von der Schuld löst. Den geeigneten Zeitpunkt dafür müssen wir durch eine Opferschau bei den Göttern erfragen. Durch das Orakel aus der Schafsleber werden wir erfahren, wann wir das Ritual durchführen sollen. Amel Marduk nickt eifrig, denn die klare Darlegung der Schritte vermitteln ihm den Eindruck, dass sich endlich etwas in seiner Behandlung vorwärts bewegt. Manukeer merkt an, während er aufsteht, ich werde die Opferschau in die Wege leiten, wenn du mir die nötigen Mittel bereitstellst. Ein geeignetes Lamm will gekauft, ordnungsgemäß geschlachtet und von einem Opferschauer inspiziert werden. Und die restlichen Opfermittel kosten auch. Aber wenn uns der Sonn- und der Wettergott, die Götter der Opferschau, gewogen sind, wird dies schnell erledigt sein und wir können mit dem Ritual deine Schuld lösen. Er schickt sich an, zur Tür hinauszutreten, dreht sich aber nochmal um. Da wir nun eine gute Ahnung davon haben, was dein Leiden ausgelöst hat, kann ich dir eine Schutzkette gegen die Folgen des Eidbruches anfertigen. Zur Sicherheit werde ich noch Schutzsteine und Heilpflanzen gegen den schadhaften Einfluss von möglichen Gegnern hinzufügen. Man weiß ja nie, der Hof ist eine Löwengrube. Ich werde dir die Kette im Laufe des Tages, vielleicht auch am Abend, überbringen lassen und du sollst sie tragen, bis das Ritual vollendet und deine Schuld von dir gelöst ist. Hoffen wir auf das Beste, mein Freund.
Tag 4. Die Opferschau Teil 1. Am nächsten Morgen ist er noch schwach, aber zuversichtlich. Amel Marduk hofft, dass sich nun alles zum Besseren wendet, auch wenn er der leichten Kost aus Suppe und des Bier-Knoblauch-Kümmelgebräus langsam überdrüssig ist. Während das Tageslicht zunimmt, versucht er, sich ein wenig mit seinen Geschäften zu befassen. Doch sich zu konzentrieren fällt ihm schwer und Schwindel stellt sich ein, sobald er den Blick länger auf eine Stelle richtet. Entmutigt will er sich wieder hinlegen, als ein Bote des Manukeer eintritt. Dieser überreicht ihm eine Nachricht, doch Amel Marduk muss ihn bitten, sie ihm vorzutragen. Ea möge dich am Leben erhalten und wohl sei dir, schreibt dieser. Das Leberorakel kann heute Nacht durchgeführt werden. Ein Opferschauexperte, der am Hof tätig ist, hat sich einverstanden erklärt, auch wenn das eine kleine Zusatzzahlung erfordert. Die Sterne sollen heute gut sichtbar sein und das Wetter günstig. Du musst nicht zwingend anwesend sein, wenn du zu schwach bist. Ich weiß um deinen Fall und kann entsprechende Anfragen an die Götter an deiner Stelle weitergeben. Trage nur Sorge, dass du meinem Boten genügend Mittel für die Kosten der Opferzurüstung und des Opferlammes mitgibst. Amel Marduk fühlt Erleichterung. Die Opferschau kann am Abend stattfinden. Vielleicht ist seine Schuld bald getilgt. Die mitgesandte Amulettsteinkette legt er sofort um. Das bedeutet aber auch, dass er sich reinigen muss, sinniert er. Und keine übelriechenden Speisen, das mögen die Götter nicht. Bei diesen Gedanken muss er schmunzeln. Auch wenn dies durch die bleierne Leere und die leichten Krämpfe in seinem Bauch schnell unterbunden wird. Doch das schnelle Aufstehen hatte ihn wieder schwindeln und auf das Bett fallen lassen. Er wird wohl nicht selbst zur Opferschau gehen können. Das Ritual und das Prozedere der Eingeweideschau kennt er gut. Er hat den Dienst schon mehrere Male in Anspruch nehmen müssen, etwa bei einigen seiner etwas riskanteren Handelsunternehmungen durch die Steppe oder vor der Geburt seiner Tochter. Er rechnet aus, wie viel ein gut gewachsenes Lamm sowie die Opferzurüstung, also Brot, Dattel, Honig, Konfekt, Öl und so weiter, kosten. Die entsprechende Summe übergibt er Manu Keers Boten und trägt diesem noch eine Antwort für seinen Freund auf. Nun kann er nur noch warten und hoffen. Am Abend treffen sich der Opferschauer, der Beschwörer Manu Keer und einige Helfer ohne den kranken Amil Maluk an einem abgelegenen Ort unter freiem Himmel außerhalb der Stadtmauern. Bei Einbruch der Dunkelheit werden den Gestirnen, den Göttern der Nacht, Opfer dargebracht und zahlreiche Gebete gesprochen. Eine der Gottheiten wird als Fürsprecher bestimmt, um die Orakelanfrage über zu Shamash, dem Sonnengott und obersten Richter, zu tragen. Sein Urteil wird bei Sonnenaufgang verkündet, wozu Shamash und auch dem Wettergott Adad geopfert wird. Manu Keer flüstert die Orakelanfrage bezüglich eines günstigen Ritualtages und den Genesungsaussichten dem mitgebrachten Lamm ins Ohr, auf das der Sonnengott seine Antwort in den Eingeweiden vermerke. Mit dem ersten Licht des Tages wird das Lamm geopfert, damit der Opferschauer seiner Leber die Antwort des Sonnengottes entnehmen kann. Ein langwieriges Unterfangen, das die ganze Nacht und den folgenden Morgen beansprucht.
Tag 5. Die Opferschau, Teil 2. Für Amil Maduk ist währenddessen die Nacht mit ominösen Träumen gefüllt. Er sieht sich auf einem großen Hof im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit eines Kollegiums von Würdenträgern, der König in der Mitte, leicht erhöht und mit grimmiger Miene. Über ihnen thronend sitzt die Versammlung der Götter, an deren Spitze Marduk, der Stadtgott Babylons, steht und nur geringfügig darunter der Sonnengott Shamash, der Richter, ebenfalls mit grimmigem Blick. Er bemerkt, dass er in kniehohem, klarem Wasser kniet. Da werden schon die ersten Urteile verkündigt und einige Mitangeklagte neben ihm springen auf, klagend und mit wildem Blick nach einem Ausweg suchend, erhöht seinen Namen aus der Richtung des Versammlungspodests und an dieser Stelle des Traumes erwacht Amil Maduk schweißnass und zitternd. Er hat erneut seinen Handel mit dem Süden vor Augen und nun kommt es ihm offensichtlich vor. Natürlich wollten seine Handelspartner Mittel für ihre anti-assyrischen Umtriebe beschaffen. In der Tat hat er den Eid gebrochen, den er beim Amtsantritt des babylonischen Königs von Assyriens Gnaden vor ein paar Jahren leisten musste, den jeder leisten musste. Die Konsequenzen konnten grauenvoll sein. Die Sonne steht schon hoch, stellt er fest, und ihm wird bewusst, dass die Urteilsfindung seiner Opferschau schon erfolgt sein muss. Den Vormittag verbringt er grübelnd. Ein leichtes Mahl aus Brot, Öl und ein paar Datteln kann er bei sich behalten, aber die Schuldfrage und die Angst vor den Auswirkungen nagen an ihm. Zur Tagesmitte erscheint der Beschwörer Manu Keer an seiner Tür und grüßt ihn freudig. Das Leberorakel sei gut verlaufen, kaum nachteilige Zeichen. Die nächsten 2 Tage seien günstig für ein Löseritual wie das geplante. »Du hast Glück, Amil Maduk«, sagt er. Oft müssen Rituale verschoben werden, wegen ungünstiger Vorzeichen, fehlender Voraussetzungen oder eines ungeeigneten Zeitpunkts im Jahreslauf. Ich muss aber noch einiges vorbereiten. Die Texte habe ich mir schon angesehen, doch die Opfermittel fehlen noch. Das Ritual muss nämlich vor Sonnenaufgang beginnen. Aber heute Nacht sollten wir es angehen können. Erleichterung, aber auch Unruhe durchströmen Amil Maduk und den Rest des Tages kann er kaum essen und döst mehr, als er arbeitet. Zur mittleren Nachtwache weckt ihn sein Diener sanft. Er war lange nicht draußen und schon der kurze Weg durch den Innenhof zeigt ihm, wie schwach er ist. Manu Keer erwartet ihn schon am Hofeingang. Er hat einen Diener mitgebracht, der einen Karren mit Säcken, ein paar Krügen und ein kleines Lamm an einem Seil hinter sich blökend führt. Der Beschwörer betrachtet ihn eingehend, lächelt und grüßt seinen Freund. Da es stockdunkel ist, werden Fackeln entfacht und die kleine Gruppe, bestehend aus Amil Maduk, Manu Keer sowie ihren Dienern, macht sich auf den Weg. Der kleine Hügel etwas abseits deines Anwesens, direkt am Kanal, das scheint mir ein guter Platz, sagt ihm der Beschwörer nach ein paar Metern. Wir brauchen schließlich etwas Ruhe und deine Nachbarn sollen nicht alles mitbekommen.
Tag 5 und 6. Das Löseritual. Als sie an der kleinen Anhöhe angekommen sind, bittet Manukiea seine Diener, den Inhalt des Kahns abzuladen. Er stellt einen kleinen Opfertisch auf und legt einen eingewickelten Klumpen Ton hin. Amir Marduk betrachtet ihn eingehend. Einem solchen Ritual hatte er noch nicht beigewohnt. Er blickt über den nächtlichen Kanal. Sieht er da schon den ersten Schimmer der Morgendämmerung? Der Beschwörer formt nun zwei kleine Figuren aus dem Ton. Mit einem einfachen, aus Rohr geschnittenen Schreibgriffel drückt er Keilschriftzeichen in die noch feuchte Oberfläche der kleinen Leiber. Amir Marduk neigt seinen Blick, um die Inschrift im Schein des mittlerweile entfachten Lagerfeuers zu lesen. Das Wort Eidbruch ist dort auf der jeweils linken Schulter zu lesen. Die Figürchen bekommen einen kleinen Überwurf und eine Kopfbedeckung aus blauer Wolle, eine weiße Leibbinde und kleine Steinperlenketten. Eine Reihe von Säckchen legt Manukiea um die Figuren und prüft deren Inhalt, bestehend aus Trockenbrot und Dörrfleisch. Dazu Schuhe und Sohlen, jeweils einen Kamm, Spindel, Deckchen, Nadel sowie Salbfläschchen samt Öl und weiterem Proviant legt er darum. Der Beschwörer gießt eine Suppe, die sein Diener in der Zwischenzeit über dem Feuer erhitzt hat, vor diesen Figuren, die Amil Marduks Eidbruch repräsentieren, aus. Währenddessen kriecht der erste Schein der Sonne am Horizont empor. Opfergaben für den Sonnengott stellt er zusammen und ein kleines Schüttopfergefäß daneben. Datteln mit feinem Mehl werden ausgeschüttet, Mirso-Süßigkeiten aus Honig und Butterschmalz dazugelegt und ein Räuchergefäß mit Wacholder entfacht. Manukiea holt einen spitzen Opferdolch hervor, schlachtet das Lamm und brät das Fleisch. Danach schüttet er etwas Bier aus einem der mitgebrachten Krüge, hält die beiden Eidbruchfigürchen in Richtung aufgehende Sonne und beginnt eine Beschwörung zu rezitieren. Sonnengott Shamash, König des Himmels, ruft Manukiea. Er beschwört die Kraft des Beschwörungsgottes Azaluchi Marduk, beschreibt die Formung der Figuren aus Ton, so wie auch die Menschen aus Ton erschaffen worden waren, und benennt ihre Ausstattung und Proviant. Eine männliche und eine weibliche Figur sind es. Die männliche repräsentiert den kranken Amil Marduk. Die weibliche dient als Gattin der männlichen Figur in der Unterwelt. Die Stimme des Beschwörers wird eindringlicher, lauter, während er sich anschickt, die männliche Figur zu vergraben. Er fleht darum, die schlimmen Folgen des Eidbruchs mit dieser Figur vom Kranken zu nehmen. Eine kurze Pause folgt. Amil Marduk bemerkt, dass er fast hyperventiliert und sein Atem rast, er ganz aufgeregt und erschöpft zugleich ist. Da hebt Manukiea seine Stimme erneut an und beginnt eine weitere Beschwörung. Dieses Mal an die Getreidegöttin Nisaba, welche den Proviant für die Reise der tönernen Eidbruchfigürchen in die Unterwelt bereitgestellt hat. Er kniet sich hin und bittet energischer darum, dass der Bann gebrochen werden möge. Er benennt die Übel, die Krankheitssymptome, die Amil Marduk nur zu gut kennt, und fleht darum, diese aus seinem Leib herauszureißen. Der Beschwörer ist bis aufs Äußerste konzentriert. Er stellt eine kleine Kohlenpfanne auf und entzündet eine Fackel. Die kurze Beschwörung mit den Anfangsworten »Erhebe dich, Fackel«, spricht er vor sich her und verbrennt Mehl mit einer Reihe aromatischer Substanzen und Harze. Er nickt Amil Marduk zu. Jetzt war er gefragt. Die kurze Anrufung hatte Manukiea ihm auf den Weg eingebläut. Er rezitiert diese mit zitternder, aber lauter Stimme. »Erhebe dich, Fackel!« 7-mal sagt er sie auf, bis der Beschwörer einfällt. »Komme zur Ruhe, göttliches Feuer, Held!« und die Fackel löscht. Nach kurzer Stille stimmt er 2 weitere Beschwörungen an, jeweils 7-mal und abermals an den Sonnengott Shamash gerichtet, in seiner Funktion als Richter und Weiser des Lebens und des Rechts. Nun wird auch die weibliche Figur vergraben und das symbolische Grab mit einem Mehlkreis umgeben. 3-mal murmelt Manukiea Siana Chepat, Kiana Chepat, eine für Amil Marduk unverständliche Beschwörung in sumerischer Sprache. Den letzten Vers versteht er wieder. Beim Lebenseid des Himmels, beim Lebenseid der Erde sei er beschworen.
Tag 6 und 7. Die Genesung. Wie im Traum war Amel-Marduk müde und erschöpft mit Manukkiea und den Dienern zurück in sein Haus gegangen und hatte fast den ganzen restlichen Tag geschlafen. Seine Frau hatte an seinem Bett gesessen und gelächelt und ihm sein liebgewonnenes Knoblauch-Kümmelbier gereicht, wenn ihm durstig war. Nun, am Tag darauf, fühlt er sich besser, erleichtert gar. Das Essen scheint er, wenn auch in Maßen, bei sich behalten zu können, und der Appetit ist ebenfalls zurück. Ein kleines Fest würde er veranstalten, mit Manukkiea als Ehrengast und eine Silberschale für den Sonnengott stiften. Lächelnd trinkt er seinen letzten Schluck Knoblauch-Kümmelbier und beschließt, das garstige Zeug nie wieder anzurühren.
Solche Rituale zur Heilung einer Krankheit mit ihren zahlreichen Zutaten und Handlungsschritten sind vielfach in Keilschrifttexten überliefert. Sie wurden von Dr. Erik Schmidtchen, einem Spezialisten für altorientalische Medizin am Akademienprojekt Leipzig Akkadian Dictionary, für uns in diese kleine Rahmenhandlung des fiktiven Kranken Amel-Marduk eingearbeitet. Sie zeigt, dass man im alten Orient von einer wissenschaftlichen Medizin, wie wir sie heute kennen, himmelweit entfernt war. Man glaubte, dass Krankheiten von den Göttern gesandt oder von Dämonen verursacht wurden und man sie durch entsprechende, ausgefeilte Rituale und magische Beschwörungen beseitigen konnte. Amel-Marduks Krankheit war durch einen Eidbruch verursacht worden, den er gegenüber dem assyrischen König begangen hatte. Nachdem der Arzneien anwendende Therapeut nur wenig Erfolg bei der Heilung der Krankheit erzielt hatte, wurde Amel-Marduk schließlich durch das lange Bannlösungsritual mit der antiken Bezeichnung Nam-Erim-Buruda geheilt. Dies ist typisch für die altorientalische Heilkunst, bei der Volksmedizin und Magie eng zusammenarbeiteten und zwei unterschiedliche gelehrte Berufe, nämlich den Therapeuten oder Arzt und den Beschwörer, hervorbrachten. Oder ist es gar nicht so anders als bei uns heute? Spielen nicht allerlei Placebos und der Glaube an nicht streng wissenschaftliche Heilmethoden auch bei uns eine Rolle? Und haben sie nicht auch wenigstens eine gewisse Wirkung bei der Heilung von Krankheiten? Das war die 14. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem zwischen Hass und Liebe oszillierenden Verhältnis zwischen Assur und Babylon durch die Jahrhunderte.